Frau stirbt durch einen Raser. Die Anklage lautet Mord. In dieser Folge sprechen wir über einen Prozess, der einen tragischen Anlass hat. Eine Frau musste sterben, weil sich zwei andere Männer ein Autorennen über die Bundesstraße geliefert haben. Und dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall. Die Anklage lautet nun Mord und wir beleuchten diesen Prozess juristisch, aber auch natürlich emotional. Und ihr hört das Ganze wie immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen gibt es von uns eine neue Folge und natürlich, ihr könnt uns auch schreiben, geht ganz einfach an angeklagt@mdr.de. Und jetzt legen wir los.
ARD.
Und bei mir ist wie immer MDR Thüringen-Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Es ist ein Prozess, über den wir sprechen wollen, wo auch wieder Emotionen eine Rolle spielen. Und es geht um einen sogenannten Raserprozess, den wir von verschiedenen Facetten beleuchten wollen. Aber Conny, du hast schon gesagt, dass solche Prozesse immer sehr emotional sind, aus logischerweise speziellen Gründen. Was ist da so besonders an solchen Prozessen?
Also ich finde immer bei Prozessen, wo jemand schwer verletzt wurde oder wie in diesem Fall, über den wir gleich sprechen, zu Tode gekommen ist, ist das, was wir machen, nämlich darüber zu sprechen, öffentlich darüber zu sprechen, für die Angehörigen eigentlich immer eine Zumutung. Also ich kann mich da gar nicht frei machen davon, dass ich immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen den Angehörigen gegenüber habe, wenn wir über solche Prozesse sprechen. Dieser Prozess ist natürlich öffentlich sehr stark kommentiert worden, präsent gewesen. Wir machen das jetzt also auch nochmal, weil es geht um einen Unfall vom Sommer letzten Jahres, bei dem eine junge Frau gestorben ist. Der Fahrer des Unfallautos ist verletzt gewesen. Und normalerweise würden wir ja hier dann über fahrlässige Tötung sprechen, aber wir sprechen heute über Mord.
Also das ist so die Einführung in die heutige Folge und wir müssen aber natürlich klären, worüber wir sprechen. Landgericht Gera und ein 25-jähriger Mann auf der Anklagebank. Was wird dem denn vorgeworfen? Also was ist denn überhaupt passiert?
Es geht, wie gesagt, um einen Unfall vom Sommer letzten Jahres. Und ich spreche jetzt schon in der Ist-Form, weil das Urteil schon gefallen ist. Der Angeklagte hat sich dort mit einem Kollegen ein Rennen geliefert, nicht unbedingt mit einem kleinen Auto, und das auf einer Straße, die er kannte, von der er wusste, dass sie schwer einsehbar ist. Und die haben sich dort ein Rennen geliefert, die beiden, und er hat halt versucht, noch jemanden zu überholen. Und an einer sehr schwer einsehbaren Stelle, kurvig, noch eine Senke dazu. Und da ist der Unfall passiert, bei dem eine 21-Jährige auf dem Weg zur Arbeit ums Leben gekommen ist. Die Frau hat keine Chance gehabt, hieß es vor Gericht.
Die kam entgegen sozusagen.
Ja, ja.
Es war so eine Landstraße im ländlichen Bereich, wo das passiert ist.
Ja, in Ostthüringen.
Genau.
Schon ungewöhnlich an dieser Geschichte. Der Angeklagte ist sofort in Untersuchungshaft gekommen, weil die Staatsanwaltschaft offensichtlich von vornherein gesagt hat, also das hier ist keine fahrlässige Tötung, das ist was anderes. Und es gibt dann noch die Möglichkeit anzuklagen, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge. Das ist in dem Fall auch erfolgt, aber es ist auch Mord angeklagt worden. Und zwar mit dem Mordmerkmal der Heimtücke, weil die junge Frau völlig arg und wehrlos war. Die musste nicht damit rechnen, dass ihr sozusagen auf ihrer Seite da jemand ins Auto schleudert.
Das war jetzt ein 25-jähriger Mann, der sich mit einem Arbeitskollegen ein Rennen geliefert hat. Nach der Arbeit, also die kannten sich auch so.
Ja.
Die kannten sich auch. Jetzt wissen wir aber nicht, ob die sich abgesprochen haben zu einem Rennen. Das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass auch schon berichtet wurde, diese rücksichtslose Fahrweise von dem Mann, der da im Gerichtssaal war, die wurde auch so bestätigt, ne?
Das hat sich so bestätigt. Es gibt in diesem Gera-Fall tatsächlich auch es gab einen Ortstermin, wo sich das komplette Gericht vor Ort getroffen hat. Das ist jetzt nicht so einfach zu organisieren. Einmal musste natürlich zum Beispiel die Straße gesperrt werden, aber der Angeklagte sitzt ja, wie gesagt, in Untersuchungshaft. Der musste ja auch dahin gebracht werden. Auch das ist ein relativ großer Aufwand. Das Gericht hat diesen Aufwand auch betrieben. Und ich finde das unheimlich gut, wie Gutachter inzwischen diese Unfälle erklären können, wie gut die sagen können, was hier passiert ist, was da passiert ist. Da waren, meine ich, sogar zwei Gutachter vor Ort bei diesem Ortstermin. Und wenn man das nämlich sieht, mit welcher Geschwindigkeit, also sie haben das zum Teil nachgestellt, diesen Unfall. Und wenn man das dann sieht, mit welcher Geschwindigkeit da jemand unterwegs ist, also das war ja der Sinn dieses Ortstermins, dass sich alle Verfahrensbeteiligten, insbesondere die Richter, ein Bild davon machen konnten, wie schnell ist das? Wie gut kann man da sehen? Was ist da passiert? Das ist also von denen, die dabei waren, als sehr eindrücklich auch geschildert worden. Und die Gutachter haben vor Ort halt nochmal sehr, sehr klar und sehr deutlich beschreiben können, wie die Situation war, wie die Sicht war, wie vor allen Dingen die Sicht für die junge Frau war, die diesen Unfall nicht überlebt hat, an dem sie null Schuld hat. Und wie schnell halt auch so zwischen 80 und 90 sind, wenn man damit durch eine Kurve fährt.
Ja, wie schnell ist denn eigentlich dann schnell? Also wir sagen immer deutlich überhöhte Geschwindigkeit. Ja. Was bedeutet schnell dann in dem Fall?
Deutlich überhöhte Geschwindigkeit, ja. Das kann man wirklich so sagen. Also steht ja irgendwie in der Straßenverkehrsordnung, dass du deine Fahrweise den Gegebenheiten anpassen musst und außerdem sollst du auch noch rücksichtsvoll sein. Und deswegen würde ich mich hier auch vor absoluten Zahlen, also ich würde keine absolute Zahl nennen wollen, weil das eben vor einer doppelten Rechtskurve, Linkskurve musst du halt ein bisschen langsamer fahren als auf einer geraden Straße. Und in dem Fall war die Geschwindigkeit viel zu hoch. Sie hat halt auch dazu geführt, dass dieser Unfall nicht verhindert werden konnte.
Was hat denn der Mann dazu eigentlich gesagt?
Der hat sich immer wieder entschuldigt bei den Angehörigen, also sowohl zu Prozessbeginn als auch am Ende, dass ihm das leid tut. Er hat sich, dass er das nicht wollte. Und trotzdem hat ihn das nicht vor einer lebenslangen Freiheitsstrafe bewahrt, um es jetzt mal klar zu sagen.
Im letzten Wort hat er sich, glaube ich, auch nochmal entschuldigt.
Ja,
ne? Aber
so ist
das. Ich meine, da denke ich mir auch mal, ja, was bringt's? Also
ja, das ist schon richtig. Aber ich kriege da tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut, weil, wie gesagt, ich habe tatsächlich in mehreren Mordurteilen drin gesessen. Und ich sehe halt, dass jemand, der, also verstehe mich richtig, das ist... Ich denke selber manchmal, wenn ich unterwegs bin und wenn dann noch mich einer überholt mit dem Aufkleber, das fehlende PS durch Wahnsinn ersetzt werden, dann stellen sie mir auch die Nackenhaare hoch. Das ist rücksichtslos. Das darf man nicht machen. Das ist kreuzgefährlich. Aber es wird halt inzwischen genauso oder es kann genauso bestraft werden wie jemand, der jemandem auflauert und mit dem Beil umbringt und dem das nicht leid tut. Ja.
Ja.
Aber so ist die Rechtsprechung und ja, das ist Mord und diese Autos haben sich natürlich in den Jahren, in denen es dieses Strafgesetzbuch geht, haben sich die Autos natürlich auch weiterentwickelt. Schneller, größer, schwerer. Und deshalb, also für mich ist diese Möglichkeit einer Mordverurteilung für so einen furchtbaren Unfall, also für so einen, ja, das ist ja jetzt nicht, dass ich mal getrieft habe an der Kreuzung, das ist für mich das, was man so unter generalpräventiv versteht.
Und dass ich, andere abschrecken sollen.
Ja, ich hoffe, das spricht sich rum.
So, wir haben das Urteil natürlich im Gepäck, aber bevor wir darüber sprechen, kommen wir noch einmal darauf zurück, warum in solchen Raserprozessen auch Mord zur Anklage steht. Da hat sich nämlich in den vergangenen Jahren einiges geändert in der Rechtsprechung und da schauen wir jetzt mal genauer hin, was da in den vergangenen Jahren so entschieden wurde.
Es war mal selten, aber da hat sich halt die Rechtsprechung komplett geändert seit ein paar Jahren. Also das gab's, ich kann mich nicht erinnern, dass es das irgendwie mal gegeben hätte und dann hat's halt vor Jahren so einmal Gesetzesänderungen gegeben. Das sind aber, Entschuldigung, nur Kleinigkeiten, da komme ich später drauf. Aber es hat sich dann sowas, also in der Rechtsprechung getan, dass also die Richter gesagt haben, also wer sich, so wie in diesem Falle auch, ein Rennen liefert mit jemandem, der handelt rücksichtslos, dem sind die anderen völlig egal, dem ist egal, also dem kann egal sein, was er damit anrichtet, dass so ein Auto eine Waffe sein kann, das habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört und das eben, wenn einem das egal ist, dann kann man vom sogenannten bedingten Tötungsvorsatz ausgehen und wenn dann eben noch Mordmerkmale dazukommen.
Also es müssen ja schon wirklich Parameter erfüllt sein, damit in dem Fall dann auch wirklich Mord geurteilt wird. Welche Parameter sind das denn?
Also es gibt da eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof. Das ist jetzt ein anderer Fall, aber ich würde den wirklich ganz kurz erzählen. Er ist ähnlich. Da hat das Landgericht Hannover zwei, die sich ein Rennen geliefert haben, die dann auch beide beteiligt waren an einem Unfall. Da ist ein Mann zu 4 Jahren verurteilt worden, eine Frau zu 6 Jahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge. Das war ganz tragisch, da sind 2 Kinder ums Leben gekommen. Und das war genau so eine Nummer, dass die sich gegenseitig zeigen wollten, wer hat das stärkere Auto. Und ich erkläre den Fall deshalb, weil da so viele juristische Kleinigkeiten drin sind, die wichtig sind, auch für den Fall aus Gera. Es war ja jetzt nicht so, dass die beiden sich abgesprochen hätten. Die haben jetzt nicht vorher gesagt, wir fahren Rennen oder haben telefoniert und haben gesagt, aber jetzt. Sondern die haben sich zufällig getroffen, hatten beide PS-starke Autos und dann ging das los. Zum Beispiel auch mit Blickkontakt. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, also dieser Blickkontakt, das ist eine Absprache zu einem Rennen. Da muss man jetzt überhaupt nicht groß rumtun. Das reicht uns. Und dann haben die sich überholt, haben also der Bundesgerichtshof hat das ganz, ganz klar beschrieben in seiner Begründung. Er hat nämlich gesagt, die wollten sich auf jeden Fall zeigen, wer das stärkere Auto hat. Und dabei ist halt dieser tödliche Unfall passiert. Und der Bundesgerichtshof hat diese Strafe von 6 Jahren gegen die Frau aufgehoben und hat gesagt, also das ist nicht mehr nur ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge, sondern das ist Mord. Eben auch mit dem Mordmerkmal Heimtücke. Aber vorher muss man ja erstmal zu diesem bedingten Tötungsvorsatz kommen, von dem ich gesprochen habe, weil natürlich, sage ich jetzt mal, jemand, der überholt, der hat nicht vor, jemanden umzubringen, gar keine Frage. Und da hat sich halt die Rechtsprechung in den letzten Jahren wahnsinnig geändert, weil die BGH-Richter sagen, das ist ein bedingter Tötungsvorsatz. Wenn ich mit so einem Auto, in dem Fall war dann nicht mehr viel Platz bis zum nächsten Kreisverkehr, meine ich, wenn ich da noch versuche zu überholen, dann muss ich damit rechnen, dass jemand, der mir entgegenkommt, einfach keine Chance mehr hat. Und dann gab es bei diesem Fall noch die Besonderheit, dass die Frau psychiatrisch begutachtet worden ist und der Gutachter gesagt hat, naja, zu ihren Charaktereigenschaften gehört Risikofreude und Empathielosigkeit. Und da hat halt das erste Gericht gesagt, naja, dann ist es halt Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge, weil die konnte das vielleicht nicht so gut erkennen. Und da hat der Bundesgerichtshof ganz, ganz klar gesagt, Empathielosigkeit schützt nicht vor einer Verurteilung wegen Mordes. Das muss man einfach wissen, wenn man mit so einem PS-starken großen Wagen so rücksichtslos auf der Straße unterwegs ist, dann muss man wissen, ich bringe andere so in Gefahr, dass die sterben können. Und deshalb hat der Bundesgerichtshof dieses Urteil aufgehoben, diese 6 Jahre, und hat gesagt, ganz klar Mord, Tötungsvorsatz und Mordmerkmal, und in einem neuen Urteil ist die Frau dann auch wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und dieses Urteil gilt so ein bisschen als wegweisend für das, was der Bundesgerichtshof, der ja immer über den Landgerichten thront, wenn Revision eingelegt wird, wie der Bundesgerichtshof das sieht. Und natürlich kann man nie 1:1 irgendwas auf einen anderen Fall übertragen. Aber in diesem Fall, denke ich, war die Urteilsbegründung schon ähnlich.
So also der Bundesgerichtshof, und wir schlagen jetzt wieder den Bogen zu unserem Prozess im Landgericht Gera. Denn klar, wir haben schon angedeutet, was im Urteil rauskommt, aber wir sprechen ausführlich über das Urteil, was ein Mann bekommen hat, nachdem er über die Landstraße gerast ist und dabei eine Frau ums Leben kam. Das Urteil jetzt.
Mord, versuchter Mord, weil ja noch andere Leute gefährdet waren. Gefährliche Körperverletzung, verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge und Gefährdung des Straßenverkehrs. Lebenslang.
Punkt.
Bei Mord gibt's nichts anderes, wenn nicht irgendwas für eine Schuldminderung spricht. Aber da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, wenn jetzt nicht einer bekifft oder total betrunken im Auto sitzt, wo soll die Schuldminderung herkommen? Wenn ich in der Lage bin, ein Auto zu steuern in gefährlichen Situationen, dann habe ich eigentlich ziemlich gute Kontrolle über mich selber.
Ja, Conny, aber aus unseren zahlreichen Podcasts gibt es manchmal auch psychische Einwände.
Ja, aber habe ich ja gerade aus dem Urteil des Bundesgerichtshofes zitiert habe ich nicht, aber ich habe mir das durchgelesen und da steht eben ganz klar drin, wenn jemand von Natur aus rücksichtslos ist und empathielos, dann schützt ihn das nicht vor einer Verurteilung wegen Mordes. Dann muss einfach also jetzt sage ich jetzt, da muss es halt Klick machen in der Birne, dass man sagt, ich habe ein großes Auto, ich fahre hier zu schnell. Wenn mir jemand entgegenkommt, kann der nicht ausweichen. Vielleicht sieht er mich auch gar nicht rechtzeitig. Das ist halt was ganz Rationales. Und deswegen denke ich, also allein, dass ich gerne schnelle, große Autos fahre, ist natürlich eine Charaktereigenschaft oder ist halt was mich zumindest prägt. Aber da hat der BGH ganz, ganz klar gesagt, Vorsicht, Rücksichtslosigkeit, also wenn ich das nicht, wenn mir das wurscht ist, wie es den anderen geht, dann kann ich davon nicht profitieren, wenn es um eine Strafe geht.
Und lebenslang, das bedeutet in Jahren übersetzt, was ist das in dem?
Ich kenne die aktuelle Zahl nicht, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, waren es 18 Jahre, die Leute sitzen, die lebenslang haben, aber es ist immer so, dass man nach 15 Jahren beantragen kann, dass der Rest der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Ist nicht rechtskräftig, das Urteil. Auch da haben die Anwälte Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt. Das dauert wie immer mehrere Monate, wenn nicht gar mehr als ein Jahr. Wir werden das natürlich beobachten, schauen, was da rauskommt.
Also das hätte ich jetzt so gar fast schon angenommen, dass das ja nicht obligatorisch ist, eine Revision. Aber in dem Fall, wenn es in solchen bei solchen Autorennen um Mord und um Mord geht und man ja auch schon andere Urteile hatte, die vielleicht anders ausgefallen sind, dass man dann in Revision geht, ist, glaube ich, relativ logisch. Wir sind wieder in einem Feld, Conny, wo bei mir auch zu Hause immer, sagen wir mal, Diskussionen auftauchen, weil ich kann mir vorstellen, auch draußen, wenn Diskussionen auftauchen, oder nicht Diskussionen, aber man könnte ja auch sagen, Moment mal, es gab schon andere Prozesse, in dem kein Mord geurteilt wurde, sondern, du hast es ja auch schon gesagt, illegales Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge. So, da gibt es dann beispielsweise, wir hatten den Fall, können wir gleich nochmal kurz erzählen, wo dann nicht lebenslange Haftstand, sondern wirklich eine geringere Strafe, obwohl vielleicht, das klingt jetzt auch wieder hart, aber mehr Menschen gestorben sind.
Ja.
Können wir das erklären? Wie kannst du das erklären? Weil ich glaube, es ist schwer zu fassen.
Ja, es ist wirklich schwer zu fassen. Und ich weiß, woran du denkst. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, wir wühlen wieder Leid auf. Deswegen will ich es nicht, ein bisschen unkonkret formulieren. Wir haben in Deutschland kein Erfolgsstrafrecht, sondern ein Schuldstrafrecht. Es wird also nicht geguckt, was ist der Erfolg der Straftat, wie viele Menschen sind tot, sondern welche Schuld hat derjenige auf sich geladen, der diesen Unfall verursacht hat. Und da gibt es Urteile hier in Thüringen, da ist fahrlässige Tötung rausgekommen, weil es einfach, wie soll ich das jetzt sagen, nicht gereicht hat für eine andere Klage. Dazu will ich jetzt auch gleich noch sagen, dieses verbotene Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge, das bedeutet nicht, dass zwei Autos gegeneinander fahren müssen, sondern man kann das auch alleine machen. Und da haben wir schon einen Podcast gehabt, wo jemand einfach noch versucht hat, vor so einer Einengung da zu sein, wo es auch einen Toten gab. Auch das gibt es. In diesem Fall hat es auch eine Haftstrafe gegeben, aber nicht so eine hohe. Also das ist wirklich, man muss da wirklich ganz, ganz, also die Richter müssen da ganz individuell schauen, welche Schuld hat jemand auf sich geladen, wie ist der drauf, was ist in dem Moment passiert, hat er einfach nur beschleunigt, weil er tatsächlich irgendwie noch jemanden überholen wollte oder hat er voll aufs Gas getreten, weil er irgendwie der Schnellste vorne sein wollte. Das kann man eben wirklich nur ganz individuell entscheiden und ich beneide die Richter da auch überhaupt nicht um solche Prozesse. Erstens, kein Urteil macht jemanden wieder lebendig, aber natürlich sind in diesen Prozessen, also wie gesagt, das Leid, das ist so groß, wenn man jemanden verliert auf eine so furchtbare Art und Weise. Aber wie gesagt, die Schuld muss bewertet werden dessen, der den Unfall verursacht hat. Und deshalb gibt es so unterschiedliche Urteile und so unterschiedliche Straftatbestände auch.
Tja, und es ist dann trotzdem, und dann kommt es eben immer wieder zu Fragen, weil am Ende von außen betrachtet, ist jemand zu schnell gefahren, hat sich überschätzt und wollte noch teilweise rücksichtslos überholen. Also das ist natürlich dann, was ich damit sagen will, ist, dass die Richter da wirklich vor einer Aufgabe stehen, das auszuklamüsern.
Und wir haben halt dann immer, also ich sage jetzt mal, wir, die wir darüber berichten, haben halt immer die Einschränkung, die haben ja manchmal 5, 6, 7, 8 volle Tage verhandelt. Und wir müssen das in 2 Minuten zusammenfassen oder in 3 Minuten. Da bleiben so viele Facetten immer auf der Strecke. Da haben wir ja jetzt schon die Möglichkeit, ich kann dir ja deutlich mehr erzählen, als ich in einem Fernsehbeitrag oder in einem Hörfunkbeitrag erzählen kann. Und trotzdem, auch da fehlen wieder ganz entscheidende Sachen. Und ich weiß natürlich, dass Richter dann auch, wenn sie das lesen, was wir so fabrizieren oder hören, dass sie dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, aber da fehlt doch das und dies und jenes. Und wir fassen das halt zusammen für Leute, die nichts davon gehört haben und nicht für Juristen, die da auch ganz andere Sachen interessieren, weil du gerade gesagt hast, bei dir zu Hause gibt es diese Diskussion, bei mir zu Hause gibt es diese Diskussion ganz anders, weil ich mit einem Juristen liiert bin.
Da wird dann die juristische Bewertung
genau. Und
diskutiert.
Und der sagt dann, aber da hätte doch das noch reingemusst oder das noch reingemusst. Insofern interessant.
Insofern, ja, wahrscheinlich, ja, ich hätte gesagt, so im Durchschnitt ist da wahrscheinlich dann das Emotionale, was dann natürlich dann im Durchschnitt mehr berührt als die Juristen, die auf andere Sachen gucken.
Eben, aber die gucken halt wirklich komplett auf andere Sachen. Und ich habe es schon mal gesagt, ich finde es gut, dass so genau auf das geguckt wird, was jemand gemacht hat, bevor jemand verurteilt wird.
Hm. Aber natürlich, an der Tragik solcher Fälle, da brauchen wir ja gar nicht rumdeuteln, das ist dann auch, ja, fast vielleicht, also an dieser Tragik solcher Fälle, da gibt es ja sowieso nichts zu diskutieren, weil wir haben es schon gesagt, der Mensch wird dann nicht wieder lebendig.
So ist es und machen wir uns nichts vor. Als ich nach dem letzten Gerichtstermin aus Gera nach Hause gefahren bin, war ein anderer Prozess, bin ich alleine gefahren. Ich bin so riskant überholt worden an manchen Stellen, wo ich fand, da darf jetzt keiner kommen und ich nehme dann tatsächlich meine Geschwindigkeit zurück. Habe ich früher auch nicht gemacht, mache ich jetzt, weil ich weiß, was Furchtbares passieren kann. Dann fahre ich lieber gleich langsamer. Aber ja, können wir drüber berichten. Aber wie gesagt, das wirst du mir bestätigen, es gibt rücksichtslose Menschen und ob die sich durch solche Urteile tatsächlich ein bisschen beeinflussen lassen, weiß ich nicht.
Wir hoffen's. Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Das war's für dieses Mal bei unserem Podcast Angeklagt, zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr natürlich noch in der ARD Audiothek nach anderen Podcasts gucken und sie auch hören. In der Rubrik True Crime, die lege ich euch natürlich ans Herz, gibt es da viele spannende Fälle, die es lohnt, sich anzuhören. Uns gibt's dann wieder, wie immer, alle 2 Wochen montags und bis dahin eine gute Zeit.